SWR 2 Wissen.
Am Bodenseeufer bei Friedrichshafen drängen sich tausende aufgeregte Zuschauer. Es ist der 2. Juli 1900, kurz nach 8 Uhr abends. Vor aller Augen steigt eine 130 Meter lange Riesenzigarre in den Himmel. Ein Gebilde aus Aluminiumstreben und Baumwolltuch, prall gefüllt mit Wasserstoffgas. Das Luftschiff LZ-1 des Ferdinand Graf von Zeppelin dreht ein paar Kreise über dem Wasser. Als wäre es von der Schwerkraft entfesselt, steigt es, sinkt und steigt wieder.
Graf Zeppelin und seine Luftschiffe. Eine Sendung von Udo Zindel.
Nach 18 Minuten endet die Jungfernfahrt 5 Kilometer weiter vor Immenstaat. Eine unberechenbare, halsbrecherische Angelegenheit, warnen Skeptiker. Ein bedeutender Schritt auf dem Weg in eine glorreiche Zukunft, hält der Graf dagegen. Eine seiner Reden wurde 1908 auf Schallplatte aufgezeichnet.
Meine Luftschiffe werden bald zu den betriebssichersten Fahrzeugen zählen, mit welchen weite Reisen bei verhältnismäßig geringster Gefahr für Leib und Leben der Insassen ausführbar sind. Mit froher Zuversicht darf das deutsche Volk demnach annehmen, dass es sich einen gangbaren Weg zur wahrhaftigen Eroberung des Luftmeeres aufgetan hat. Wenn mir noch ein paar Jahre des Schaffens geschenkt werden, so werde ich das seltene, hohe Glück haben, den vollen Erfolg einer bedeutsamen Erfindung, zu deren Werkzeug ich erkoren war, erleben zu dürfen.
Ein merkwürdiger Luftfahrtpionier ist Graf Zeppelin freilich. Einer, der kein einziges Patent selbst erfunden, der kaum etwas eigenhändig konstruiert hat. Er ist zwar Aushängeschild und größter Geldgeber des ehrgeizigen Projektes und unterhält beste Beziehungen zum württembergischen Königshaus, doch Ballone und Lenkballone, wie man die ersten Luftschiffe nannte, wurden in Frankreich erfunden, ab Ende des 18. Jahrhunderts bereits. Erprobt wurden sie von waghalsigen Pionieren wie dem Brasilianer Alberto Santos Dumont, der zum ersten Mal den Eiffelturm umflog. Ferdinand von Zeppelin, zu dessen Ehren dieser Marsch komponiert wurde, ist Offizier. Er sieht in Luftschiffen vor allem raffinierte Waffen, die dem deutschen Kaiserreich militärische Überlegenheit versprechen. Seine erste Vision soll dem Grafen schon 1863 gekommen sein, als er, als Beobachter des amerikanischen Bürgerkrieges, zum ersten Mal den militärischen Einsatz von Ballonen erlebte. Über St. Paul, Minnesota, konnte er selbst am Aufstieg eines Fesselballons teilnehmen. 1890 endet die Karriere des lang gedienten Kavalleriegenerals Jeh. Graf Zeppelin fällt bei preußischen Militärs in Ungnade. Eine Schmach, die dem 52-Jährigen zugleich die Chance bietet, sich nun ganz der Entwicklung von Starr-Luftschiffen zu widmen. Jürgen Bleibler, Kurator der Luftschiffausstellung im Zeppelin-Museum Friedrichshafen, erzählt:
Er scheidet aus dem Militärdienst aus, unfreiwillig, fühlt sich zurückgesetzt und gekränkt und persönlich auch beleidigt und nimmt nun diese Idee aus der Schublade mit der Intention, jetzt etwas ganz Großes, ganz Irres, ganz Visionäres, etwas zu schaffen, wovon eigentlich jeder sagen würde, das ist gar nicht machbar. Und so in knapp 10 Jahren vollbringt er eine wirklich großartige, vielleicht seine größte Leistung überhaupt, in der Theorie gegen alle Widerstände etwas zu machen, wofür es methodisch, wissenschaftlich, technisch einfach keinerlei Vorbilder gibt.
Noch hat er freilich seine liebe Not mit den Zeppelinen, wie die deutschen Starr-Luftschiffe bald überall genannt werden. Die ersten Prototypen zerbrechen in Böen. Die Motoren erweisen sich als unzuverlässig, die Luftschiffe als schwer steuerbar. Graf Zeppelin fehlt es an Kapital und die Berliner Reichsregierung, der er seine Geheimwaffe wie Sauerbier anbietet, bleibt skeptisch und lehnt ab, Jahr für Jahr. Kaiser Wilhelm II. Beschimpft den unbeirrbaren Konstanzer Visionär einmal gar als dümmsten aller Süddeutschen.
Zeppelin wurde sozusagen ja dann auch das Opfer seiner eigenen PR-Arbeit, die er leisten musste, um an Geld zu kommen, um industrielle für Grundlagenforschung, für Komponentenentwicklung zu gewinnen und natürlich auch, um die Militärs einzufangen. Also er musste hoch pokern und hohe Versprechungen machen. Und da hat die Realität bei einem derartig riesigen und komplexen Luftfahrzeug im Jahr 1900, das war 3 Jahre vor den Brüdern Wright und es war 128 Meter lang, das ist unvorstellbar, das hat ihn dann sozusagen auch selber eingeholt.
Der 1995 verstorbene schwäbische Historiker Wilhelm Kohlhaas hatte die Anfangszeit der Zeppeline als Augenzeuge erlebt. Er erzählte in einem Interview des Süddeutschen Rundfunks, was man damals über den närrischen Graf vom Bodensee dachte.
Die Leute haben mehr von ihm wie von einem Spinner geredet, weil die ersten Versuche doch missglückt waren. Da war diese Zigarre, die aus der großen Luftschiffhalle bei Manzell bei Friedrichshafen rausguckte, und es waren nicht viele Ergebnisse außer ein paar Pannen. Und ich erinnere mich an einen Vers, der damals auch in der Presse kam. Lange kam vom Schwäbischen Meer sonderbare Kunde her, dass dort einer, der wohl toll gar das Fliegen lernen woll. Zippel, zappel, Zeppelin, Zeppelin ist wieder hin.
1908 endlich verpflichtete sich die Reichsregierung, die weitere Entwicklung der Zeppeline zu finanzieren, wenn eine 24-stündige Zielfahrt gelingt. Wichtigste Voraussetzung: Ein Luftschiff muss aus eigener Kraft an seinen Ausgangsort zurückkehren. Am 4. August 1908 startet das Luftschiff LZ-4, der vierte Prototyp Zeppelins, um 6.22 Uhr zur alles entscheidenden Langstreckenfahrt. An Bord der mittlerweile 70-jährige Graf. Er lässt von Friedrichshafen aus über den Bodensee steuern und dann rein abwärts über Konstanz, Schaffhausen und Basel hinweg. Jubel überall. In Straßburg grüßt der Oberbürgermeister persönlich vom Turm des Münsters herüber. Mannheim und Worms werden überflogen. Dann geht es weiter Richtung Mainz, in Abenddämmerung und Nacht hinein. Als sich der Zeppelin früh morgens der königlichen Residenzstadt Stuttgart nähert, läuten dort alle Kirchenglocken.
Ganz Stuttgart war auf den Dächern. Und man meint, man hätte sie jubeln hören. Aber sicher war es nicht der Jubel, sondern der Krach, der Donner von den Motoren war viel größer. Es war fabelhaft. Und wenn ich heute sage, im 85. Lebensjahr, etwas Bedeutenderes habe ich vielleicht nie in meinem abenteuerlichen Leben gesehen wie dieses, dass Menschen wirklich in der Luft etwas steuern konnten, wo sie hin wollten. Er kurfte da, er beschrieb Kreise, er machte ein kleines Kompliment mit der Nasenspitze gegen den Wilhelmspalais zu. Er soll auch einen Kranz runtergeworfen haben, den habe ich nicht gesehen. Und dann verschwand er über der Dägerlocher Höhe.
In der Führerkanzel des LZ-4 ist der Begeisterungstaumel derweil fieberhafter Anspannung gewichen. Ein Kurbelwellenlager an einem der Motoren ist heiß gelaufen. Notlandung, bei echter Dingen auf den Fildern. Dort wird der Zeppelin auf einem Acker provisorisch verankert. Soldaten der Stuttgarter Garnison halten ihn mit Seilen am Boden, so gut es geht. Bis ein Gewitter heranzieht. Böiger, umspringender Wind. Der größte Schrecken der Luftschiffer. Eine Augenzeugin erinnert sich.
Auf einmal bewegt er sich. Und da kam ein bisschen Wind auf und ist an die Höhe gegangen. Vielleicht in 10 Meter ist noch ein Mann abgesprungen, Ingenieur oder so. Nicht? Und die ganze Zeppelin ging in Flammen auf. Das war also unglaublich. Wir sind da gestanden, alles still. Geweint hat man teilweise. Nicht? Wir haben gefragt, wo ist der Zeppelin, Graf Zeppelin, nicht? Wo ist er? Und dann kam er daher. Ein Haufen Leute um ihn rum und Tränen sind ihm runtergerollt.
Glück im Unglück. Der ausgeglühte Zeppelin und sein beharrlicher, trotziger Verfechter lösen eine Welle von Mitgefühl und nationaler Begeisterung aus, quer durch das Kaiserreich. Noch am Unglücksort beginnen Luftschiffbegeisterte Spenden zu sammeln. Bald sind 6 Millionen Reichsmark zusammen. Eine Sympathiebekundung ohnegleichen und ein stolzes Startkapital für die Luftschiffbau Zeppelin GmbH in Friedrichshafen.
Das sind natürlich die Rührbriefe von den kleinen Buben und kleinen Mädels, die 10 Pfennig schicken, oder das Zimmermädchen, das sich da was abspart, oder der Kleinbürger, der irgendwie sich da was abknapst. Aber dabei waren natürlich auch die Großspenden aus einer Industrie, die zum Beispiel daran interessiert war, dass das weitergeht, weil sie sich zukünftige Absatzchancen von dem Ganzen versprochen hat. Es ist im Grunde genommen ein riesiges Gemenge und eigentlich ein Querschnitt durch die damalige Gesellschaft im Kaiserreich.
Ende 1909 wird in Frankfurt am Main die Deutsche Luftschifffahrts AG gegründet, die erste Fluggesellschaft der Welt. Ihre Passagiere genießen den Komfort einer Bahnreise erster Klasse, während sie, ungläubig staunend, ein paar hundert Meter hoch über der Landschaft schweben. Ein mühelos wirkendes, fast geräuschloses Dahingleiten in beschaulichem Tempo. An die 35.000 Menschen werden so ohne ernste Personenschäden befördert, auf Rundflügen von Baden-Baden, Frankfurt, Leipzig oder Dresden aus. Bevor sich die zivile Luftschifffahrt zu einem echten Verkehrsmittel entwickeln kann, beginnt der Erste Weltkrieg. Die Zeppelinwerft in Friedrichshafen wächst zu einem der größten Konzerne im deutschen Südwesten, mit 17.000 Mitarbeitern. Zulieferer und Komponentenentwickler, die später zu Weltfirmen werden sollten, entstehen. Die Maybach-Werke liefern leistungsstarke Benzinmotoren, die Zahnradfabrik Friedrichshafen Getriebe. Von Reutlinger Firmen kommen die Baumwollbespannungen. Neben Militärflugzeugen werden in Friedrichshafen an die 100 Zeppeline für Heer und Marine gebaut. Die einst so harmlosen, majestätischen Luftschiffe tauchen jetzt im Schutz der Nacht über Belgien und Großbritannien auf und lassen Sprengbomben und Brandsätze fallen. Auf Antwerpen und London, auf die englischen Midlands, ja sogar auf das schottische Edinburgh. Es ist der erste strategische Bombenkrieg der Geschichte. Ein Krieg auch gegen damals vollkommen ungeschützte Zivilisten. Graf Zeppelin, ein glühender Militarist, befürwortet ihn ebenso vorbehaltlos wie den uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Aber noch bevor der Graf 1917 stirbt, entpuppen sich Luftschiffe als militärische Versager, egal ob auf deutscher, auf französischer oder britischer Seite. Sie sind vom Wesen her sanfte, friedliche Fluggeräte, zu groß, zu langsam, zu träge für den Krieg. Sie werden von wendigeren Jagdflugzeugen bedrängt wie von Hornissen, werden in gefährliche, sauerstoffarme, eiskalte Höhen gezwungen, manövrierunfähig geschossen oder gehen in Flammen auf.
Und so macht eben das Heer dann auch 1916/17 einen Strich und stellt aufs Flugzeug um, weil ja natürlich das Flugzeug auch von seinen vermeintlich harmlosen Anfängen 1914 als Waffe eine Entwicklung durchlaufen hat, sich ausdifferenzieren konnte in mittelschwere oder schwere Bombenflugzeuge, in Jagdflugzeuge, in Aufklärungsflugzeuge, was natürlich auch den Luftkrieg total verändert hat und in eine neue, schreckliche Dimension geführt hat.
Flugzeuge sind jetzt überall im Aufwind. Der Stern der Luftschifffahrt scheint nach dem Ersten Weltkrieg langsam, aber unaufhörlich zu sinken. Großbritannien, Frankreich und Italien ziehen sich wegen tragischer Unglücksfälle aus dem Luftschiffbau zurück. Doch in Friedrichshafen wird auf eine zweite, friedliche Blütezeit der Zeppeline hingearbeitet. Der Kopf des Zeppelin-Konzerns ist mittlerweile Hugo Eckener, ein früherer Journalist, der aus einer Mischung von Begeisterung und Begabung Luftschiffkapitän wurde.
Eckener hat sich als der Nachfolger des Grafen Zeppelin gesehen. Er wollte diese großen Schuhe ausfüllen. Und bei Kriegsende hatte das Luftschiff keine breite militärische Zukunft und in Deutschland ja sowieso nicht. Und dann kam die Vision vom interkontinentalen Luftverkehr. Sie müssen sich vorstellen, von 14 bis 18 stieg die Reichweite von ungefähr 2000 Kilometer. Das war 1914 auch schon unglaublich viel für ein Luftfahrzeug. Aber 1918 lagen die Reichweiten der Schiffe bei 10.000 Kilometer. Und darauf hat Eckener aufgesattelt.
1928, ein Jahr nach Charles Lindberghs Alleinflug über den Atlantik, geht das berühmteste deutsche Luftschiff, die Graf Zeppelin, von Friedrichshafen aus auf Jungfernfahrt. Sie legt insgesamt 1,7 Millionen Kilometer zurück und überquert 150 Mal den Atlantik, ohne einen Unfall. Hugo Eckener will so den alten Vorwurf entkräften. Luftschiffe seien bloße Schönwetterfahrzeuge. Sie müssten scheitern bei Gewitter, Sturmböen, Eis und Schnee, wie Umberto Nobilis Italia in der Arktis. Um ihre Allwettertauglichkeit zu beweisen, lässt Eckener die Graf Zeppelin in den Orient fahren. Er lässt sie über asiatischen Tundren und Steppen schweben, wagt sich mit ihr ins nördliche Eismeer, nach Spitzbergen und zum tief vergletscherten Franz-Josefs-Land. 1929 fährt das glückhafte Schiff, wie man den Zeppelin bald nennt, in 3 Wochen um die ganze Welt, von Eckener persönlich geführt und von dem amerikanischen Pressemagnaten Randolph Hearst finanziert. Hugo Eckener erzählt im Rundfunk von der Fahrt über die Weiten Sibiriens.
Ich darf wohl sagen, dass es die großartigste Fahrt war, die wir je mit dem Graf Zeppelin machten. Großartig war sie, so sonderbar es vielleicht klingt, durch die ungeheure Eintönigkeit der überflogenen gewaltigen Länderstrecke. Nachdem wir die unbewohnbaren Tigersümpfe am Obfluss und dann eine ganz kleine menschliche Siedlung am Jenissei überquert hatten, haben wir auf der ganzen 3.000 bis 4.000 Kilometer langen Strecke bis Jakutsk nicht mehr als 5 oder 6 Menschen unterwegs gesehen.
Wo sie auch landet, ob in Tokio, in Los Angeles, New York oder Friedrichshafen, die Graf Zeppelin zieht ein Medienspektakel nach sich, das dem der ersten Mondlandung, genau 40 Jahre später, in nichts nachsteht. Hugo Eckener verwandelt die gescheiterte Geheimwaffe des kaisertreuen Grafen in ein Symbol des Friedens und der Völkerverständigung. Die schwebende Riesenzigarre mit ihren sonor dröhnenden Motoren versetzt Zuschauer auf allen Erdteilen in kindliches Staunen und erhebt sie für einen Moment über das Elend der Weltwirtschaftskrise. 1936 beginnt die deutsche Zeppelin-Reederei im großen Stil mit Post- und Passagierfahrten über den Atlantik, nach Nord- und Südamerika. 3,5 Tage nur dauert eine Fahrt von Frankfurt nach Rio de Janeiro. Auf einem Passagierdampfer ist man 2 Wochen unterwegs. Das Luftschiff, eine direktere und komfortablere Verbindung als selbst das Flugzeug, bleibt freilich den Reichsten der Reichen vorbehalten. 1.500 Mark kostet die Passage von Frankfurt nach Rio. Das entspricht dem halben Jahresverdienst eines Facharbeiters. Theo Ritter hat das Glück, auf einem der schwebenden Luxusliner als Maschinist angeheuert zu werden. So hat er in seiner knappen Freizeit Gelegenheit, eines der angenehmsten Verkehrsmittel der Geschichte zu genießen.
Wir hatten teilweise bei Freiwache einen wunderschönen Platz da oben in der Spitze. Das sind ganz große Plexiglasfenster. Da waren Bänke oben und da saß man und hat die ganze Gegend vor sich. Das ist auch für die Landemanöver, dass sie alle sehen, was da los ist. Und das ist ein sehr schöner Platz. Und da oben, da hat man sich auch gerne aufgehalten. Oder ich war zum Beispiel auch gerne in der Schwanzflosse hinten. Da ist auch ein Fenster drin, da sitzt man dann unten und sieht das ganze Schiff vor sich. Und dann mussten wir dann auch schlafen. Denn wir hatten ja höchstens 4-5 Stunden Schlaf zwischen den Wachen.
Maschinist Ritter gehört zur Besatzung der Hindenburg, einer neuen Gattung von Zeppelinen mit den Dimensionen großer Ozeandampfer. Länge 250 Meter, Durchmesser 40 Meter, Tragkraft 100 Tonnen. 4 Schnellbootmotoren von zusammen 5000 PS schieben diesen Riesen der Lüfte mit mächtigen Propellern voran. Höchstgeschwindigkeit 140 Stundenkilometer. Unter der Hülle aus silbrig lackiertem Baumwollstoff verbirgt sich ein filigranes Skelett superleichter Aluminiumträger, die Bleche kaum einen Millimeter stark. Die ganze Hindenburg, das größte Fluggerät aller Zeiten, wiegt wenig mehr als eine Dampflokomotive. Obwohl an Gewicht gespart wird, wo es nur geht, bietet das Luftschiff ein Reisegefühl, wie man es seither nie mehr erlebt hat. Oskar Fink und Adolf Fischer, Besatzungsmitglieder an Bord der großen Zeppeline, erzählen:
Sie haben eine freie Bewegung gehabt, nicht wie heute im Jumbo, wo einer nebeneinander sitzt und er musste sich nachher mit der Lehne schon rumstreiten, wer jetzt die Armlehne benutzen kann. Hindenburg war ja praktisch genommen ein fliegendes Hotel.
Wir haben 3 Käche an Bord gehabt. Die Passagiere haben jeden Morgen schon frische Brötchen gekriegt. Und die konnten auch beim Hindenburg jeden Tag ein Brausebad nehmen. Allerdings mit der Uhr, dass sie nicht zu viel Wasser vernichten. Wir haben 20 Tonnen Frischwasser dabei gehabt.
Die Kabinen für die rund 70 Passagiere liegen im Inneren des gewaltigen Rumpfes, 2 Stockwerke hoch, im klaren, funktionalen Bauhausstil gestaltet. In die Außenhülle des Luftschiffes sind großzügige Fenstergalerien eingelassen, deren Scheiben sich öffnen lassen, für freieren Blick in die Tiefe. An die Galerien schließen sich Bar, Rauchsalon, Lesezimmer und Speisesaal an. Der Haken an der eleganten, beschaulichen Luftschifffahrt ist, dass sie sich wirtschaftlich nicht lohnt. Trotz der horrend teuren Luxuspassagen, trotz vieler Tonnen Luftpost an Bord, bleibt die Transatlantikfahrt ein Minusgeschäft, zu dem die Nazis Millionen Reichsmark zuschießen. Nicht ohne Hintergedanken. Sie erkennen sehr bald, dass sich Zeppeline hervorragend als Propagandainstrumente missbrauchen lassen. Hermann Göring veranlasst, dass die Schwanzflosse der Hindenburg mit Hakenkreuzen bemalt wird. Vielleicht ist es diese Propaganda, die der Hindenburg schließlich zum Verhängnis wird. Das Luftschiff sollte eigentlich mit unbrennbarem Helium gefüllt werden. Doch die Vereinigten Staaten haben ein Monopol auf das Edelgas und weigern sich zu liefern, wegen der gespannten Beziehungen zu Nazi-Deutschland. So ist die Hindenburg prallvoll mit brennbarem Wasserstoff, als sie am Himmelfahrtstag des Jahres 1937 den Zeppelinhafen Lakehurst bei New York ansteuert. Reporter Herb Morrison berichtet damals live.
Das Luftschiff gleitet majestätisch auf uns zu, wie ein übergroßer Baseballschläger. Jetzt steht es praktisch still in der Luft. Das Bugtau hängt von der Spitze herab, die übrigens ein wenig nach oben zeigt. Die Motoren am Heck des Luftschiffes halten es gerade eben auf Position. Sie verhindern, dass es...
Maschinist Adolf Fischer steht zu dieser Zeit in einer der Motorenkanzeln am Bauch des Luftschiffes. Er wartet auf ein Kommando des Maschinentelegrafen, als er die Katastrophe kommen spürt.
Da haben wir gesehen, dass ein örtliches Gewitter über dem Platz steht. Und da ist ein Blitz um den anderen runter. Und dann hat es plötzlich einen großen Ruck gegeben. Und dann guckt man natürlich zuerst in der Maschine, ob da nicht was bruch ist oder was in den Propeller reingefallen ist oder der Propeller kaputt ist. Gell? Dann habe ich da rausgeschaut und gesehen, wie plötzlich das Feuer da dem Schiff entlang rast, wie im Reißverschluss. Und was nachher passiert ist, also das ist noch alles... dermaßen schnell gegangen, hat man sich nur festgehalten noch, nicht? Innerhalb von 40 Sekunden war ja alles vorbei, so schnell ging ja das abwärts, weil das ganze Gas, wir haben noch 150.000 Kubikmeter reiner Wasserstoff gehabt und das mit einem Schlag alles gebrannt ist.
Es ist grauenerregend. Schrecklich, oh mein Gott. Schlagartig steht es in Flammen und stürzt ab. Auf die Bodenmannschaft herunter. Das ist eine der furchtbarsten Katastrophen der Welt. Die Flammen schießen 100, 150, 200 Meter hoch in den Himmel. Dies ist ein grauenhafter Ort, meine Damen und Herren. Dieser Rauch und diese Flammen und das Luftschiffsskelett stürzt fast auf den Ankermast.
Adolf Fischer überlebt mit Verbrennungen dritten Grades. 34 Besatzungsmitglieder und Passagiere und ein Mann des Bodenpersonals sterben in den Flammen. Andere bleiben ihr Leben lang von Brandnarben entstellt. Die Ursache des Unglücks wird nie endgültig geklärt. Anfängliche Spekulationen über einen Sabotageakt werden wieder verworfen. Von Blitzschlag oder Selbstentzündung durch elektrostatische Aufladung ist die Rede. Jedenfalls bedeutet die Katastrophe der Hindenburg das Ende der Überseefahrten mit großen Luftschiffen. Nach dem Krieg lohnt der Neuanfang nicht mehr. In Flugzeugen überqueren Passagiere den Atlantik in einem Tag. Und das um vieles billiger als an Bord eines Luftschiffes. Von den Zeppelinen der 30er Jahre bleiben nur ein paar Fragmente. Fotos, Baupläne, eine Motorgondel, ein Porzellanservice, eine Speisekarte, präsentiert im Friedrichshafener Zeppelin-Museum. Nur Eingeweihte wissen, dass die Luftschifffahrt ihre bedeutendsten Spuren anderswo hinterlassen hat. Geniale Konstruktionen im Leichtmetallbau, Fortschritte in der Motorentechnik, in der Aerodynamik, der Flugwetterkunde und der Navigation. Auch das Luftpostpapier ist eine Errungenschaft der Luftschifffahrt, aus der Zeit Hugo Eckeners.
Eines ist sicher.
Soll er 1954 gesagt haben, wenige Wochen vor seinem Tode.
Das Luftschiff ist dem deutschen Volk immer als ein Symbol des Friedens erschienen, wenn es in seinem ruhigen Fluge dahinzog. Sollte das je wieder der Fall sein, so wird das bedeuten, dass die Welt friedlich geworden ist.
Die Welt ist zwar nicht friedlicher geworden, doch seit Ende der 90er Jahre ziehen Zeppeline wieder in ruhigem Flug dahin. Es sind nicht mehr die riesenhaften Stahlluftschiffe des Grafen. Es sind kleine, halbstarre Luftschiffe aus neuen Werkstoffen und mit neuer Antriebstechnik, gebaut von der Nachfolgefirma des Zeppelin-Konzerns in Friedrichshafen. Sie bietet Rundflüge über dem Bodensee und seinem Umland an. Die Zeppeline neuer Technologie, kurz ZNT, werden daneben auch für Werbekampagnen und die Suche nach Bodenschätzen, zur Beobachtung von Staus und für die Überwachung aus der Luft eingesetzt. Klaus Hagenlocher, der bis zu seinem Ruhestand mehr als ein Jahrzehnt lang die Entwicklung des ZNT leitete, erzählt:
Ein Luftschiff hat gegenüber dem Flugzeug den großen Vorteil, dass es sehr, sehr lange in der Luft bleiben kann, dass es praktisch in der Luft stehen kann und damit zum Beispiel bei geringer Höhe Bodenproben nehmen kann oder Wasserproben nehmen kann, was sie ja mit dem Flugzeug nicht machen können. Auch Überwachung von Schifffahrtsstraßen über Meer, wo sie Einsätze über 2, 3, 4 Tage machen können, das ist nicht vorstellbar mit dem Flugzeug oder sie müssten eine Luftbetankung machen.
Auch die 150 Jahre alte Vision vom Luftschiff als Waffe hält sich hartnäckig. Bis in jüngste Zeit noch ließen die US-Streitkräfte ultramoderne Luftschiffe entwickeln. Eines hätte im Frühjahr 2013 in 6000 Metern Höhe über Afghanistan stationiert werden sollen. Ein unbemannter, riesenhafter Luftschiffroboter, ausgestattet mit modernster Sensoren, Spionage- und Kommunikationstechnik und mit Hochleistungscomputern. Unempfindlich gegen Maschinengewehrfeuer, ja, selbst gegen kleine Lenkwaffen. Man hoffte, mit dem High-Tech-Gimmick Erfolge gegen die Taliban erzwingen zu können und einer ihrer Geldquellen, den Opiumanbau, auszutrocknen. Im Internet sind Videos von einer Testfahrt Anfang August 2012 zu sehen, vom geschichtsträchtigen Lakehurst aus. Doch Anfang 2013 stellten die US-Streitkräfte das Projekt ein. Die Hybrid-Luftschiffe fielen schwerer aus als erwartet und konnten deshalb nur 5 oder 6 statt der geplanten 21 Tage in der Luft bleiben. Es soll Probleme mit der drahtlosen Übertragung der riesigen Datenmengen der Spionagesoftware gegeben haben. Wieder einmal enttäuschtes Luftschiff als Geheimwaffe militärisch. Wie schon die dröhnenden Ungetüme des Grafen Zeppelin, die bei Nacht und Nebel Bomben auf wehrlose Briten und Belgier warfen und dann selbst Opfer von Jagdflugzeugen wurden. Es scheint, als seien Luftschiffe von ihrer Natur her eher friedlich. Und als habe das bisher vom Grafen Zeppelin bis zu heutigen Militärstrategen kaum einer so recht verstehen wollen.